Wir haben das letzte Mal uns Logik erster Stufe angeguckt, also Syntax und Semantik definiert, und wir haben so ein paar Konsistenzkriterien kennengelernt. Also das Koinzidenzlemma haben wir formuliert, dass für die Gültigkeit von einer Formel in einer Struktur bzw. in einer Interpretation nur die Symbole wichtig sind, die tatsächlich in der Formel vorkommen. Wir haben das Isomorphielemma kennengelernt, das sagt, wenn zwei Strukturen isomorph sind, dann erfüllen sie genau dieselben FO-Sigma-Sätze. Und wir haben angefangen, uns Substitutionen anzugucken. Da hatten wir ein Beispiel gehabt, das war das, was wir am Ende von der letzten Vorlesungsstunde gemacht hatten. Da hatten wir eine Formel, die über die Signatur der Arithmetik spricht. Das heißt, da habe ich Funktionssymbole für Addition und Multiplikation, ich habe Konstantensymbole für 0 und 1 und ich habe ein Symbol für die lineare Ordnung. Und ich habe irgendwie hier als Beispiel die Formel mir angeguckt. Phi, die hat eine freie Variable V0 und die sagt, es gibt eine Zahl V1, sodass V1 plus V1 gleich V0 ist. Das heißt, wenn wir uns das angucken, sagt diese Formel, dass V0 eine gerade Zahl ist. Und dann hat man überlegt, wenn ich jetzt eine Formel haben will, die sagt, V5 ist eine gerade Zahl, dann kann ich einfach das V0 hier durch V5 ersetzen. Wenn ich eine Formel haben will, die sagt, V2 mal V2 plus 1 ist eine gerade Zahl, dann würde ich hier V0 einfach durch den Term V2 mal V2 plus 1 ersetzen. Aber wo ich Schwierigkeiten kriege, wenn ich sagen will, V1 ist eine gerade Zahl, wenn ich da einfach das V0 ersetze durch V1, naja, dann ist die Formel eine, die eine ganz andere Bedeutung hat, weil hier dieses V1 existenziell gebunden ist. Das heißt, da müssen wir bei Substitutionen aufpassen, auf gebundene Variablen. Und genauso, wenn ich sagen will, ich will in der Formel überall V1 durch V0 ersetzen, dann macht das auch nicht wirklich Sinn, wenn ich hier vorne diese quantifizierte Variable durch V0 ersetze. Also immer, wenn ich irgendwas ersetze, was mit freien Variablen zu tun hat und mit gebundenen Variablen, wo es einen Konflikt gibt, kriege ich Probleme. Und was wir in dem Abschnitt hier machen wollen, ist uns überlegen, wie können wir eine sinnvolle Definition von Ersetzen von Variablen durch Termen bilden. Und was will ich da haben? Naja, ich will irgendwie, die Idee ist, wenn ich eine Formel Phi habe, die über eine freie Variable x was aussagt, und wenn ich diese freie Variable x durch einen Term t ersetze, dann will ich, dass die resultierende Formel über den Term t genau das aussagt, was die Originalformel über die Variable x ausgesagt hat. Also sowas will ich haben. Und dazu gucken wir uns einen Begriff an. Also Sigma ist eine Signatur. Und wir sagen, eine Sigma-Substitution ist einfach eine Abbildung, die nennen wir S für Substitution. Die hat einen Definitionsbereich d. Das ist eine endliche Menge von Variablen und jede Variable im Definitionsbereich wird einem Sigma-Term zugeordnet. Und was ganz praktisch ist, naja, die Variablen, die im Definitionsbereich von so einer Substitution S sind, die kann ich mit def von S, also Definitionsbereich von S, bezeichnen. Die Variablen, die im Bild davon vorkommen, die werde ich mit var von S bezeichnen. Das heißt, var von S, S ist eine Substitution und die Variablen von der Substitution sind per Definition alle Variablen, die in einem Term im Bild von S vorkommen. Das ist erstmal so ein bisschen unintuitiv, aber das halten wir uns mal fest. Also für später eine Sigma-Substitution ist eine Abbildung S von Definitionsbereich von S auf Menge der Sigma-Terme mit Definitionsbereich von S ist eine endliche Menge von Variablen und die Variablen von so einer Substitution ist per Definition die Vereinigung von den Variablen im Bild von S. Also S von x ist der Term, den ich für die Variable x einsetzen will und die Variablen, die in dem Term vorkommen, und zwar für alle Variablen x, die ersetzt werden sollen, also die im Definitionsbereich liegen, die sammle ich mir in dieser Menge wahr von s. Okay, so, was will ich? Ich will Begriffe schaffen, was es heißt, in Termen einzelne Variablen so zu substituieren, wie die Substitution s mir das sagt. Analog will ich auch in Formeln Variablen durch Terme substituieren können und ich will in Interpretationen Variablen ersetzen können. Und zwar will ich sagen, wenn ich den Term t habe und die Substitution s drauf anwende, das Resultat werde ich ts nennen. Also hier schreibe ich die Funktion die, oder den Operator hier von rechts dran. Genauso, wenn ich die Formel phi habe und darin Variablen so substituieren will, wie s mir sagt, dann will ich phi s schreiben für die resultierende Formel. Und wenn ich eine Interpretation i habe, dann will ich i s schreiben für die resultierende Interpretation. Und das Ganze wollen wir so machen. Das gilt, wenn ich in einem Term die entsprechenden Variablen gemäß s substituiere und das Ganze in der Interpretation i auswerte, dann soll dasselbe rauskommen, wie wenn ich den Originalterm in der durch s modifizierten Interpretation auswerte. Also die Idee dabei ist, der substituierte Term soll in der Originalinterpretation das aussagen, war genau das, was der Originalterm in der entsprechend substituierten Interpretation aussagt. Und analog will ich eben auch so einen Begriff haben, der für Formeln gilt, der eben sagt, wenn ich eine Formel phi habe und darin die Variablen gemäß s substituiert habe, dann soll eine Interpretation i die Formel erfüllen, genau dann, wenn die Originalformel von der modifizierten Interpretation erfüllt wird. So, das halten wir uns hier mal fest. Und genau, den Rest des Kapitels werden wir an der Tafel machen. Und dazu gucken wir uns als erstes an, was IS ist. Also I ist eine Interpretation und S ist eine Substitution. Und die Definition hat auch eine Nummer, das ist die 1,40. Und zwar sagen wir für jede Sigma-Interpretation i, wie war das nochmal, Interpretationen bestehen aus einer Sigma-Struktur und einer Variablenbelegung Beta. Und jede Sigma-Substitution s, jetzt habe ich eine Voraussetzung, nämlich dass die Variablen von S, also die Variablen, die im Bild von S vorkommen, alle im Definitionsbereich von der Belegung liegen. Werden wir die substituierte Interpretation so definieren. Wir haben dieselbe Struktur wie in der Originalinterpretation, aber wir haben eine neue Belegung, die nennen wir Beta S. Und was soll das Beta S machen? Das soll Variablen, die im Definitionsbereich von der Substitution liegen. Also wie ist das? Ich werde Variable x im Definitionsbereich von S, die soll ersetzt werden durch den Term S von x. Das heißt, was ich hier machen will, ist die Variable x, also jede Variable x im Definitionsbereich, soll jetzt die Bedeutung kriegen, die vorher der Term s von x hatte. Das heißt, dieses Beta s geht vom Definitionsbereich von Beta zusammen mit dem Definitionsbereich von S auf das Universum von der Struktur. Und was will ich haben, falls x im Definitionsbereich von S liegt, soll die Bedeutung hier sein, ja, was soll die Bedeutung sein? Ja, die Bedeutung, die der Term S von x in der Originalinterpretation hat. Das heißt, wie können wir das schreiben? S von x ist ein Term und die Bedeutung von dem Term in der Originalinterpretation schreiben wir so. Und was machen wir für alle anderen Variablen? Also für alle Variablen im Definitionsbereich von Beta ohne den Definitionsbereich von S. Das soll einfach genau Beta von x sein. Okay. So, und jetzt können wir analog. Wie ist das? Das Ziel, das wir haben im Moment, ist erstmal hier den ersten Punkt. Also was IS ist, wissen wir. Was soll jetzt TS sein, wenn T ein Term ist? Sagen wir wieder, sei S eine Sigma-Substitution. Und naja, intuitiv will ich hier alle Variablen x, die im Definitionsbereich von S liegen, so ersetzen, wie das S von x mir sagt in dem Term. Das heißt, induktiv über den Aufbau von Termen kann ich das so definieren, wie wir es jetzt machen. Also induktiv über den Aufbau von Sigma-Termen definieren wir für jeden Sigma-Term den Term TS, der durch Anwenden von S auf T entsteht. Und zwar wie folgt. So, wie ist das Ganze rekursiv definiert, das T-Sigma? Die einfachsten Terme sind Variablen oder Konstanten. Ja? Genau. Und genau die gehen wir jetzt durch. Also für alle x aus der Variablenmenge, also wenn ich x als Term nehme, was soll jetzt der substituierte Term sein? Naja, falls x im Definitionsbereich von der Substitution ist, soll das sx sein, weil ich ja das x gerade durch s von x ersetzen will. Und ansonsten lasse ich es so, wie es ist. So, für alle Konstantensymbole c ist ts, genau, da substituiere ich überhaupt nichts. Und was sage ich noch? Für alle Funktionssymbole aus der Signatur. Und sagen wir, k ist die Stelligkeit von dem Funktionssymbol. Und für alle Sigma-Terme T1 bis TK sage ich, das schreibe ich hier auch mal vernünftig hin. Das T haben wir hier nicht. Da schreiben wir einfach X hin und da schreiben wir C hin. So, und welchen Term kriege ich da? F von T1 bis TK. Und darauf will ich die Substitution anwenden. So, was wird das? Ich wende die Substitution hier innen an auf jedes einzelne und schreibe das F von außen rum. Okay, und was wir jetzt ganz leicht nachprüfen können, sparen wir uns, dass der erste Punkt hier oben auf der Folie gilt. Das fassen wir mal zusammen in einem Lemma. Also das ist das Lemma 1,42, das Substitutionslemma für Terme. Das sagt, sei S eine Sigma-Substitution. Was brauchen wir noch? T ein Sigma-Term und I gleich A, Beta eine Sigma-Interpretation. Welche Voraussetzungen brauchen wir? Naja, die wir hier für die Definition von dem IS gebraucht haben. Das heißt, die Variablen von S sollen im Definitionsbereich von der Überlegung liegen. Und was hätte ich noch gern? Die Variablen von dem Term sollten auch im Definitionsbereich von der Überlegung liegen. Dann gilt, wenn ich den Originalterm auswerte in der substituierten Interpretation, dann kommt dasselbe raus, wie wenn ich den substituierten Term auswerte in der Originalinterpretation. So, und jetzt sollten wir noch mal gucken, was brauchen wir hier als Voraussetzung mit den Variablen, dass die im Definitionsbereich von was liegen? Im Definitionsbereich von Beta S sollten die liegen, damit wir das hier überhaupt auswerten können. Und der Beweis ist wirklich einfaches Nachrechnen. Also wir haben das Ding hier, dieses IS und das TS genauso definiert, dass das gilt. Hier sage ich, die Variable x soll in der neuen Struktur dieselbe Rolle spielen wie der Term s von x in der alten. Und das heißt, wenn ich das hier auswerte, sollte das rauskommen, was bei t rauskommt, wenn ich Variablen x durch s von x ersetze. Also Beweis, einfaches Nachrechnen. Das muss man irgendwie mal nachrechnen, aber an der Tafel, finde ich, muss man das nicht machen. Da passiert nämlich nichts. Da überzeugen wir uns nur noch mal davon, dass wir die Definition hier richtig gemacht haben. Okay, dann kommen wir mal zu dem zweiten Punkt. Wir wollen hier ja eigentlich für Formeln auch sowas definieren mit der Substitution. Und das gucken wir uns gleich an. Und dazu mache ich erstmal ein bisschen Platz an der Tafel. Ich glaube, die Definition brauchen wir nicht mehr. Und und das substituieren in Termen. Den Platz können wir uns auch sparen. Und genau das hier auch. Okay, wie wollen wir in Formeln substituieren? Das ist die nächste Definition, 1,43. Also was ist Phi S, wenn Phi eine Formel ist? Und das machen wir auch wieder induktiv über den Aufbau der Menge aller FO-Sigma-Formeln. Und zwar definieren wir für alle Sigma-Substitutionen S und alle FO-Sigma-Formeln Phi die Formel Phi S, die durch Anwenden der Substitution aus Phi entsteht. Und naja, induktiv nach dem Aufbau von den Formeln, das heißt, wir gucken uns erst die atomaren Formeln an. Also ist Phi von der Form T1 gleich T2 mit T1, T2 sind Sigma-Terme. Naja, dann ist Phi S die Formel, die entsteht, wenn ich in den beiden Termen substituiere. Also ich substituiere in dem ersten Term und in dem zweiten Term und setze ein Gleichheitszeichen dazwischen. Und genauso ist Phi von der Form R von T1 bis TK, wobei R ein Relationssymbol ist, K ist die Stelligkeit davon und T1 bis TK sind Sigma-Terme, dann ist, naja, das, was ich kriege, wenn ich substituiere, gerade das Entsprechende, was ich kriege, wenn ich in den einzelnen Termen substituiere. Also R von T1S bis TKS. Und wir können uns überzeugen, dass diese Definition auch die Eigenschaft hat, die wir haben wollen. Also wenn eine Interpretation die Formel erfüllt, und zwar die substituierte, dann erfüllt die substituierte Interpretation die Originalformel. Okay, dann haben wir noch eine Reihe einfacher Fälle. Und zwar ist Phi von der Form nicht Psi, mit Psi aus FO Sigma. So ist Phi S gerade, naja, ich nehme das, was ich kriege, wenn ich in Psi substituiere und setze ein Negationszeichen davor. Und genauso ist Phi von der Form Psi1 Stern Psi2 mit, was haben wir da, Stern ist eins von den zweistelligen Symbolen, also und, oder einer von den Pfeilen. Und Psi 1 und Psi 2 sind FU-Sigma-Formeln. So ist Psi 1 Stern Psi, beziehungsweise die Substitution angewandt auf Phi, gerade das, was ich kriege, wenn ich die Substitution anwende auf die erste Formel und auf die zweite Formel und entsprechend den Junktor dazwischen schreibe und die Klammern außenrum. So, und jetzt kommt der interessante Fall. Also ist Phi von der Form Qx Psi. Also ich habe einen Quantor am Anfang. Das heißt, Q ist der Existenzquantor oder der Allquantor. X ist eine Variable. Und Psi ist eine FU-Sigma-Formel. So, und was hätte ich jetzt gerne für eine Formel? Also wir haben an dem Beispiel gesehen, ich muss irgendwie aufpassen mit der Variablen. Also wenn meine Substitution sagt, ich soll irgendwas ersetzen durch einen Term, in dem die Variable x vorkommt, dann mache ich hier einen Fehler, wenn ich das mache. Das heißt, dann wäre es irgendwie geschickt, die Variable, die hier quantifiziert wird, irgendwie anders zu benennen. Und genau das machen wir. Also, der Quantor, der hier hinkommt, ist genau derselbe. Jetzt nehmen wir aber eine Variable y und wir nehmen die Formel Psi, die wir durch eine modifizierte Substitution ersetzen. Wobei y und s' wie folgt gewählt werden. Also wir haben einen einfachen Fall. Falls das x hier nicht in den Variablen von der Substitution vorkommt, dann ersetze ich einfach. Also falls x nicht in den Variablen von der Substitution liegt, so soll das y hier genau das x sein. Und was soll S' sein? Naja, wir nehmen die Substitution S. Jetzt könnte es aber sein, dass meine Substitution sagt, ersetzt die Variable x überall. Genau. Das heißt, ich nehme S, aber schränke das ein auf den Definitionsbereich von S ohne die Variable x. Weil sonst mache ich einen Fehler, wenn ich hier das x hinschreibe, also es existiert ein x, sodass Psi gilt und in dem Psi ersetze ich auf einmal das x. Dann kommt da nicht das raus, was ich will. Deshalb schmeiße ich das x hier einfach raus. Naja, wir versuchen hier einen sinnvollen Begriff zu definieren. Sie haben ganz recht, wenn wir das hier anders machen, dann haben wir einen Begriff, also definieren können wir, was wir wollen, aber der Begriff ist halt kein sinnvoller, also keiner, mit dem wir dann weiterarbeiten wollen. Also deshalb brauchen wir hier, dass wir das x rausschmeißen aus dem Definitionsbereich. Okay, dann gucken wir uns den anderen Fall an. Also falls x in den Variablen von S drin liegt, was machen wir dann? Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch je nachdem, in welches Buch Sie reingucken. Manche machen das so, wie wir es machen, manche machen das ein bisschen anders. Aber eine Möglichkeit, da einen guten Begriff zu finden, ist, dass wir sagen, okay, das x da oben von dem Quantor, da ist ja eigentlich völlig egal, welchen Variablennamen ich da hinschreibe. Ich sollte nur gucken, dass das einer ist, der nicht im Bild von dem s vorkommt. Und auch ansonsten nicht in Konflikt mit der Formel steht. Das heißt, wir nehmen einfach die erstbeste Variable, die wir finden, die wir bis jetzt noch nicht benutzt haben. Also was sagen wir da? Wir sagen, sei y die erste Variable in der Aufzählung V0, V1, V2, V3 und so weiter aller Variablen. Die nicht in Phi vorkommt und nicht in der Variablenmenge von S liegt. Also, dass die nicht in der Variablenmenge von S liegen soll, haben wir schon eingesehen. Dass die nicht in Phi vorkommt, wenn wir das machen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann haben wir auf jeden Fall hier eine neue Variable genommen, die wir hier quantifizieren und die wird uns an der Formel nichts kaputt machen. Wenn wir restriktiver sein wollen, können wir das hier auch noch ein bisschen genauer schreiben, die nicht freie Variable von dem ist, was da hinten steht und so weiter. Aber das ist uns an der Stelle relativ egal. Also wir wollen einen Begriff schaffen, der halt sinnvoll ist. Okay, jetzt wissen wir, was das y ist. Was ist das s'? Okay, jetzt müssen wir auch wieder aufpassen. Das s sagt uns vielleicht, dass wir die Variable x ersetzen sollen. Da drin, in der Formel Psi hier, spielt es keine Rolle, weil das x da eh wegquantifiziert ist. Das heißt, ich muss wieder das x aus dem Definitionsbereich rausschmeißen. Und ich muss, naja, was muss ich machen? Das, was vorher hier drin x hieß, muss jetzt y heißen. Das heißt, ich sage hier, das ist s eingeschränkt auf den Definitionsbereich von s ohne die Variable x. Und dazu tue ich die Information, dass x auf y abgebildet werden soll. Also sowas schreibe ich, wenn ich hier Funktionen angucke. Also die Funktion eingeschränkt auf irgendwas heißt, ich mache den Definitionsbereich kleiner. Und wenn ich hier sowas dazu schreibe, heißt das, ich will jetzt zusätzlich x auf y abbilden. Das ist eine Schreibweise, die ist konsistent, wenn wir die Funktion aus der Blickrichtung betrachten, in der wir in der diskreten Modellierung Funktionen definiert haben. Dass eine Funktion eine Menge von zwei Tupeln ist, die bestimmte Eigenschaften hat. Also, dass wir die Funktion mit dem Graph der Funktion identifizieren. Genau. Okay. Also das heißt, hier die Variable x in dieser Teilformel qx psi wird jetzt halt in y umbenannt, konsistent. Okay. So, jetzt können wir das Substitutionslemma für Formeln hinschreiben. Und das nenne ich mal Satz, weil da im Beweis tatsächlich was zu machen ist. Der hat die Nummer 1,44. Jetzt haben wir wieder Sigma, S ist eine Sigma-Substitution. Jetzt haben wir keinen Term. sondern eine Phi soll eine FO-Sigma-Formel sein. I soll eine Sigma-Interpretation sein. Was brauchen wir? Die Variablen von der Substitution sollen im Definitionsbereich sein. Und was ist die Behauptung? Das da oben lassen wir mal weg. Also die Behauptung ist, dann gilt für alle FO-Sigma-Formeln Phi. So, was brauchen wir hier? Die freien Variablen von dem Phi sollen enthalten sein im Definitionsbereich von Beta, vereinigt dem Definitionsbereich von S. Das gucken wir gleich, ob das sinnvoll ist. Und zwar die Interpretation. Die Originalinterpretation erfüllt die substituierte Formel. Genau dann, wenn die substituierte Interpretation die Originalformel erfüllt. Das heißt, hier sollte die Menge der Variablen von S stehen. Das muss ein Tippfehler im Skript sein. Okay. So, wie können wir das beweisen? Das können wir wieder per Induktion über den Formelaufbau machen. Und das könnten wir als Übungsaufgabe stellen. An der Stelle müssen Sie wirklich ein bisschen was tun. Bei der Induktion über den Formelaufbau, die Basisfälle sind ganz leicht. Also hier an den atomaren Stellen benutzen Sie das Substitutionslemma für Terme, das wir ja eben schon uns angeguckt hatten. Hier für die beiden Fälle, wo ich so boolesche Kombinationen von Formeln habe, ist eigentlich nichts zu tun im Induktionsschritt. Der interessante Fall ist hier der, wo ich ein Quantor vorne dran stehen habe. Und da muss man dann im Induktionsschritt wirklich was beweisen. Und muss sich halt genau angucken, dass man hier die Ersetzung richtig gemacht hat. Aber das haben wir uns eben schon überlegt, dass das ein anscheinend sinnvoller Begriff ist. Das kann man dann tatsächlich auch formalisieren und hier nachrechnen. Das machen wir nicht, weil das ziemlich langweilig ist. Was wir uns jetzt aber spendieren, ist ein bisschen was an Schreibweise. Und zwar, was wir sagen, wir schreiben Sigma-Substitution S mit Definitionsbereich von S gleich x1 bis xn und S von xi gleich ti für alle i aus 1 bis n auch kurz als, naja, ich sage, ich ersetze x1 durch t1 und xn durch tn. Und anstelle von phi s schreiben wir dann die Formel Phi, bei der wir x1 bis xn ersetzen durch t1 bis tn. Und das ist eine Schreibweise, die Sie in den meisten Logikbüchern auch finden. Dass wir nämlich sagen, hier auf die Formel Phi wird eine Substitution angewendet, bei der ich simultan x1 durch t1 ersetze, x2 durch t2 und so weiter bis xn durch tn. Und das ist auch der Grund, warum wir hier diese Substitution von rechts an die Formeln und an die Terme dran schreiben. So, und kurz Schreibweise. Ich schreibe auch kurz oft Phi von T1 bis Tn statt dem hier. Und analog werden wir solche Schreibweisen auch für Terme benutzen. Also dass ich bei einem Term t x1 durch t1 und xn durch tn ersetze, beziehungsweise bei einem Term t von x1 bis xn dann eben t von t1 bis tn schreibe. So, ich glaube, es wird Zeit für ein Beispiel. Da sage ich, Sigma ist eine Signatur, die aus einem zweistelligen Funktionssymbol und einem zweistelligen Relationssymbol besteht. Und zwar sage ich, Phi soll mal zum Beispiel die Formel sein, die sagt R von V0, F von V1, V2. Und was? Kommt für eine Formel raus, wenn ich in Phi jetzt ersetzen will, V1 durch V2, V2 durch V0 und V3 durch V1. Welche Formel kommt da raus? Naja, wenn wir unsere Definition angucken, das Ding ist eine atomare Formel. Das heißt, ich ersetze in jedem Term die Sachen so, wie meine Substitution mir sagt. Das heißt, das V0 wird durch gar nichts ersetzt. Also das Muster hier schreibe ich schon mal ab. Das V0 wird hier durch nichts ersetzt, weil das nicht hier unter dem Strich steht. So, V1 wird durch V2 ersetzt. Also das F von bleibt gleich, V1 wird durch V2 ersetzt und V2 wird durch V0 ersetzt. Also das war ganz leicht. Gucken wir uns mal eine Formel an, die einen Quantor hat. Die hier sagt, es existiert ein V0, sodass R von V0 F von V1 V2 gilt. So, was kommt raus, wenn ich in dieser Formel V0 durch V4 ersetze und V2 durch f von v1, v2. Ja, f von v1, v1 machen wir mal. Also was kommt da raus? Mir wäre es ganz recht, wenn noch ein paar mehr Leute mitarbeiten. Naja, ich muss in den Teil der Regel hier reingehen. Das heißt, okay, wenn jemand anders was sagen will, dann.
Gut, ich versuche es wieder. Es existiert ein und dann haben wir eine neue Variable, weil das Formulierung benannt wird.
Genau, gucken wir mal. Was steht da? Falls x nicht in den Variablen von s ist. Na, aber gucken wir. Wenn wir hier reingehen, in welchem Fall sind wir? Die Variablen sind die, die im Bild sind. Also var von s sind die, die im Bild von s sind. Das sind hier die über dem Strich. Das heißt, da ist es nicht drin. Das heißt, das v0 kann man einfach so lassen, wie es ist. Das heißt, hier schreiben wir, es existiert ein v0 hin. So, und was sagt die Definition uns? Ja, wir nehmen das Zeug, was hier hinten dran steht, ich mache da mal so eckige Klammern drum, R von V0, F von V1, V2 und ersetzen darin, naja, wir nehmen das S'. Was ist das S'? Wir nehmen das Originalding und schmeißen nur das V0 aus dem Definitionsbereich raus. Definitionsbereich, da ist V0 drin, das heißt, das tun wir raus, das heißt, hier haben wir V2 wird ersetzt durch f von V1, V1. Und was ist das für eine Formel, die da rauskommt? Naja, das ist eine atomare Formel, das heißt, da ist wieder alles ganz leicht. V2 werde ich ersetzen durch f V1, V1. Das heißt, da kommt die Formel raus, die sagt, es existiert ein V0, sodass R von V0, f von v1, und das v2 ersetze ich durch den Term, also nochmal f von v1, v1. Jetzt muss ich hier die Klammern zumachen und das sollte es doch sein, oder? So, dann gucken wir uns noch einen Fall an. So, Phi ist die Formel, die sagt, es gibt ein V0, sodass A von V0 F von V1, V2 gilt. Also dieselbe Formel, die wir eben auch hatten. Und was ist jetzt Phi, wenn ich V1 ersetze durch V0? Und V0 durch V4. Ja? Genau, weil das V0 im Bildbereich vorkommt. Okay, genau, also das sagt die Vorschrift. Ich schreibe das mal dahin. ich mache das hier mal, es existiert ein V3. So, und dann haben wir hier die Formel, auf die wir eine Substitution anwenden. Und die genau, das ist das, was dieses hier uns sagt. V0 soll durch V3 ersetzt werden. Und ansonsten machen wir die Ersetzung so, wie das S uns sagt und schmeißen nur das V0 raus. Das heißt, das V0, V4 fliegt raus und V1 muss noch durch V0 ersetzt werden. Stimmt das? Okay. Ist. So, was kommt dabei raus? Existiert ein V3, sodass R von, was haben wir jetzt, V0 muss durch V3 ersetzt werden. Und hier haben wir F von, V1 muss durch V0 ersetzt werden und das V2 bleibt so, wie es ist. Und die Klammer kommt weg. Und ist das das, was wir gerne haben wollten? Irgendwie schon, oder? Wenn ich mir die Formel hier angucke, die hat freie Variablen V1, V2. Und die neue Formel soll über V... Naja, die soll das V1 durch das V0 ersetzen. Das heißt, die soll über V0 und V2 das aussagen, was die vorherige Formel ausgesagt hat. Und das V0 kommt hier drin gar nicht als freie Variable vor. Das heißt, das, was wir hier ersetzen, ist uns völlig egal. Auf dem Übungsblatt, das Sie am Donnerstag kriegen, sind noch ein paar so Aufgaben dabei, dass Sie mit den Substitutionen sich das nochmal angucken können. Das werden wir ab jetzt stillschweigend benutzen, ohne das irgendwie explizit zu machen. Also das, was wir heute gemacht haben, war wichtig, um zu sehen, es gibt einen sinnvollen Begriff für die Substitutionen und wenn wir wirklich sowas implementieren wollen, irgendwie ein System, das mit Logikformeln arbeitet, dann sollten wir das im Hinterkopf haben, dass wir auch eine Routine brauchen, die so Substitutionen behandeln kann. Ansonsten, wenn wir Formeln hinschreiben, werde ich versuchen, die Formeln so zu schreiben, dass man die halbwegs gut lesen kann, also ohne da Variablen tausendmal wieder zu verwenden. Und ich würde Sie auch bitten, in den Lösungen für die Übungsaufgaben zu versuchen, Formeln so aufzuschreiben, dass sie für einen Menschen lesbar sind. Also dass auch für Sie, wenn Sie in 3 Wochen nochmal auf Ihre Formeln drauf gucken, dass Sie auch wissen, was das Ding aussagen soll. Also irgendwie Klammern und Lücken lassen oder vielleicht auch irgendwie im Text Kommentare dazu schreiben, dass Sie wissen, wenn Sie das hier an der Tafel erklären, was Sie dazu auch sagen oder wenn Sie sich dann später auf eine Prüfung vorbereiten, dass Sie das auch wieder leicht nachvollziehen können. So, wir machen 5 Minuten Pause und dann geht es weiter, dass wir uns ein Kapitel über Normalformen angucken. Also um 20 nach. Also wir gucken uns ein neues Kapitel an, in dem es um Normalformen geht. Und was Sie aus der Aussagenlogik wahrscheinlich kennen, ist sowas wie disjunktive Normalform oder konjunktive Normalform. Entsprechende Normalformen werden wir uns hier auch für die Logik erster Stufe definieren. Also dass ich, erstmal ist ja eine Formel für uns ein syntaktisches Gebilde. Andererseits haben Formeln eben über die Semantik auch eine Bedeutung. Und ich von einem gewissen Blickwinkel sage ich, 2 Formeln sind äquivalent, wenn sie dieselbe Bedeutung haben. Und was ich dann in manchen Beweisen oder auch in manchen Systemen, die mit Logik arbeiten, gerne hätte, ist, dass ich Formeln in eine bestimmte schöne Form bringen kann, über die ich dann leichter argumentieren kann oder die ich leichter auswerten kann. Und da gucken wir uns so ein paar Basisnormalformen für Logik erster Stufe in dem Kapitel an. Wir werden später in einem späteren Kapitel auch nochmal auf eine andere Normalform zurückkommen, nämlich die Geifmann-Normalform. Das ist ein Satz, der richtig schwierig zu beweisen ist und dafür aber eine Normalform uns gibt, mit der wir ganz tolle Sachen machen konnten, mit der wir nämlich sehr effizient Formeln auswerten konnten und mit der wir beweisen können, dass bestimmte Dinge nicht in Logik erster Stufe ausdrückbar sind. Was wir hier machen werden in dem Kapitel, sind so ein paar einfache Normalformen. Und dazu sollten wir uns zuerst mal formal definieren, wann nennen wir zwei Formeln äquivalent. Also das ist Abschnitt 2.1, Äquivalenz und Folgerung. Und in der ersten Definition gucken wir uns mal an, zwei Formeln, Phi und Psi. Das sind FO-Sigma-Formeln. Sigma ist irgendeine Signatur. Und Phi und Psi heißen äquivalent. Und kurz schreibe ich da, Phi ist äquivalent zu Psi, also so drei Striche übereinander. Wenn für alle zu Phi und Psi passenden Sigma-Interpretationen I gilt, I erfüllt Phi genau dann, wenn I Psi erfüllt. Was hieß nochmal, dass eine Sigma-Interpretation passt zu einer Formel? Das war ein Begriff, den hatten wir uns letzte Woche spendiert. Da haben wir gesagt, die passt, wenn die Belegung, die zu der Interpretation gehört, zu mindestens allen freien Variablen von der Formel sagt, wie sie belegt werden. Und naja, damit wir sowas hier schreiben können, I erfüllt Phi, müssen wir halt haben, dass das I zu dem Phi passt. Und hier müssen wir haben, dass das I zu dem Psi passt. Und wenn Sie in Bücher reingucken, da wird in vielen Büchern wird Äquivalenz so geschrieben, wie wir das machen. In dem Buch von Ebbinghaus, Flum und Thomas wird das Symbol verwendet. Also wie dieses Symbol, das wir schreiben, dafür, dass eine Struktur eine Formel erfüllt oder eine Interpretation eine Formel erfüllt, das haben wir hier nochmal gespiegelt. Das ist irgendwie für semantische Folgerungen auch. Das kennen Sie vielleicht aus einer KI-Vorlesung. Und jetzt habe ich den Begriff semantisch folgen schon genannt. Den halten wir uns hier auch mal fest. Also das hier ist Teil A von der Definition. Das hier wird Teil B von der Definition. Ich sage, Psi folgt semantisch aus Phi und schreibe kurz, aus dem Phi folgt das Psi, also für das semantische Folgern. Wenn für alle zu Phi und Psi passenden Sigma-Interpretationen I gilt, falls die Interpretation die Formel Phi erfüllt, dann erfüllt die Interpretation auch die Formel Psi. Also das heißt, dieses semantische Folgern heißt, wann immer ich weiß, dass eine Interpretation die Formel hier links, die Formel Phi erfüllt, dann muss die auch die Formel rechts, nämlich die Formel Psi, erfüllen. Und was wir ganz leicht sehen können, also Beobachtung, für alle Formeln Phi und Psi aus FO Sigma gilt, naja, die beiden sind äquivalent, genau dann, wenn die wechselseitig auseinander folgen. Also wenn aus dem Phi das Psi folgt und aus dem Psi das Phi folgt. So, was hatten wir noch? Wir hatten letzte Woche auch die Begriffe erfüllbar und allgemeingültig. Das können wir uns hier auch, wie ist das, die Formel Psi folgt aus der Formel Phi, genau dann, wenn die Formel Phi impliziert Psi allgemeingültig ist. Du siehst es nochmal, allgemeingültig heißt, die wird von jeder zu ihr passenden Interpretation erfüllt. Das heißt, jede Interpretation, die zu Phi und Psi passt, erfüllt diese Formel. Und das heißt, falls die Interpretation die Formel links erfüllt, muss er auch die rechts erfüllen. Und das für jede passende Interpretation. Das heißt, von hier nach da kommen wir ganz direkt. Und umgekehrt können wir uns das genauso überlegen. Und was können wir hier noch sagen? Die beiden Formeln sind äquivalent, genau dann, wenn die Formel, die hier syntaktisch die Äquivalenz beschreibt, wenn die allgemeingültig ist. Also die hier ist allgemeingültig, wenn jede passende Interpretation die eine Formel genau dann erfüllt, wenn sie die andere erfüllt. Und das ist genau der Begriff von der semantischen Äquivalenz. Okay, und wir halten noch eine Beobachtung fest. Die besagt, die Symbole und die beiden Pfeile und der Allquantor können durch geeignete Kombination der Symbole oder Negation und Existenzquantor ausgedrückt werden. Also das ist die informelle Beschreibung von dem, was wir jetzt machen. Wie kann ich und ausdrücken? Also Phi und Psi ist äquivalent zu der Aussage. Also die sollen hier beide gelten. Das heißt, es ist nicht der Fall, dass das eine nicht gilt oder das andere nicht gilt. Wie ist es mit Phi impliziert Psi? Das ist äquivalent zu der Aussage, nicht Phi oder Psi. Wie sieht es mit dem genau dann Wendpfeil aus? Naja, das ist nicht Phi und nicht Psi oder Phi und Psi. So könnten wir das zum Beispiel schreiben. Und wozu ist das äquivalent, wenn wir das und hier noch loswerden wollen? Das Phi und Psi, das hatten wir uns da oben schon überlegt, das ist nicht Phi oder nicht Psi. So, und wie kriegen wir das ausgedrückt? So rum. So, und dann müssen wir hier noch die Klammer dazu machen. Okay, und wie werden wir den Allquantor los? Also für alle x gilt Phi. Das ist äquivalent zu der Aussage, es ist nicht der Fall, dass es ein x gibt, sodass nicht Phi gilt. das werden wir später bei Beweisen ganz oft nutzen. Dass wenn ich so Induktionsbeweise über den Aufbau von Formeln mache, dass ich oft sagen werde, ohne Beschränkung der Allgemeinheit habe ich kein Und in der Formel und keine Pfeile und keinen Allquantor, sondern habe nur die Symbole oder nicht und einen Existenzquantor. Das heißt, das erspart uns viel Arbeit, die so Routinearbeit ist, indem wir einfach dann nur drei Fälle in einem Induktionsschritt betrachten müssen. Okay. So, jetzt kommen wir aber mal zur Normalform. Jetzt wissen wir, was Äquivalenz von Formeln bedeutet. Die erste Normalform, die ich mir hier angucken will, ist die Prenixe Normalform. Da ist die Idee, ich will Formeln so umbauen, dass alle Quantoren in einem Block ganz am Anfang von der Formel stehen. Also das ist der Abschnitt 2.2, die Prenixe Normalform. Ich würde das oft auch mit PNF für Prenixe Normalform abkürzen. Also was ist das? Eine FU-Sigma-Formel. Psi nenne ich quantorenfrei, wenn kein Quantor drin vorkommt. Also falls sie keins der Symbole Existenzquantor bzw. Allquantor enthält. Und eine FU-Sigma-Formel Phi ist in Prenixer Normalform. Kurz auch PNF. Wenn sie von der Form ist, dass ich hier vorne Quantoren habe, Q1, X1 bis Qn, Xn und dann eine quantorenfreie Formel hinten dran. Also wenn sie von der Form ist, wobei, das muss hier nicht stehen, das n kann also auch gleich 0 sein. Also n ist größer gleich 0. Q1 bis Qn sind Quantoren, also Existenzquantor oder Allquantor. X1 bis Xn sind Variablen und Psi ist quantorenfrei. Und diese Quantoren hier am Anfang, die nenne ich auch Quantorenpräfix. Also Q1, X1 bis Qn, Xn wird auch Quantorenpräfix von Phi genannt. Psi wird auch Kern oder Matrix von Phi genannt. Also wenn Sie in Bücher oder wissenschaftliche Arbeiten reingucken, wenn da von der Matrix von der Formel in Prenix-Normalform die Rede ist, dann geht es hier um diesen quantorenfreien Teil da hinten. Okay, und was unser Ziel im Moment ist, ist zu beweisen, dass jede Formel äquivalent zu einer in Prenix-Normalform ist. Also das ist der Satz 2.4. Jede FU-Sigma-Formel Phi ist äquivalent zu einer FO-Sigma-Formel Phi' in Prenex-Normalform. Und was ich auch habe, die freien Variablen von Phi' sind genau dieselben wie die von Phi. Den Beweis machen wir gleich. Also den werden wir uns jetzt wirklich mal im Detail überlegen. Aber bevor wir den machen, gucken wir uns mal ein Beispiel an, dass wir sehen, was da zu tun ist. Das ist das Beispiel 2.5. Wir gucken uns mal eine Formel an, die hat eine freie Variable y und die sieht so aus, die sagt für alle x nicht existierten y, sodass exy impliziert, es gibt ein x, so dass e xy. Also wenn ich versuche, die Formel hier zu parsen, sehe ich, ich habe hier eine Klammer auf, den Pfeil und die Klammer zu und dann habe ich hier einen Teil und da einen Teil. Und eigentlich ist mir völlig egal, was die Formel aussagt. Ich würde gern rein syntaktisch so Symbolmanipulation betreiben und das in Prenex-Normalform bringen. Also so, dass wir das auch von einem Algorithmus machen lassen können. Und was da ein erster Schritt ist, der irgendwie uns das Leben leichter macht, ist, wenn wir die Implikationspfeile auflösen. Also wenn wir sagen, ich will den Pfeil nicht haben, sondern hier ein Oder mit einem Nicht davor. Und das machen wir mal. Also Umformung von dieser Formel in Prenex und Normalform. Also ich fange an mit der Formel und werde als erstes mal den Implikationspfeil eliminieren. Wie mache ich das? Naja, den Rest von der Formel schreibe ich ab. So, und was habe ich hier? Um den zu eliminieren, sage ich nicht die Voraussetzung oder die Folgerung. Also das war Elimination. Von dem Implikationspfeil. So, was kann ich als nächstes machen? Ich würde gerne die Symbole hier alle nach innen drücken und die Quantoren nach außen. Das heißt, was ich hier mal machen kann, ist die Negation nach innen zu drücken. Aus dem Nicht existiert y, sodass irgendwas gilt, wird ein für alle y gilt nicht exy. Und den Rest schreibe ich ab. So, jetzt würde ich gerne das Ding da innen schon mal in Prenex-Normalform bringen. Jetzt ist aber Mist, dass die Variable, die hier quantifiziert wird, ist da frei. Und die da quantifiziert wird, ist hier frei. Also die Formel ist irgendwie ziemlich bösartig, wenn wir die in Prenex-Normalform bringen wollen. Das heißt, was ich hier mal mache, ist, ich benenne die Variablen, die hier gebunden sind, mal um, sodass sie in keinen Konflikt treten mit was, was außerhalb ist oder was, was irgendwie in einem anderen Teil der Formel ist. Also was wir hier machen, ist eine Umbenennung von gebundenen Variablen. Und was mache ich da? Das y ersetze ich durch, sagen wir, z1. Also für alle z1 gilt nicht e von x, z1 oder es existiert ein z2, sodass e von x, z2. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Da habe ich ja das x umbenannt. Also e von z2, y. Das passt aber. So, was kann ich jetzt machen? Was ich behaupte ist, ich kann den Existenzquantor da vorschieben. Und wir schreiben das mal hin. Also für alle z1 existierten z2, sodass nicht e von x, z1 oder e von z2, y gilt. Passt das? Also ist die Teilformel hier äquivalent zu dem, was im Moment in der letzten Zeile steht? Hier sage ich für alle Knoten Z1 gilt die Kante, also es geht keine Kante von x nach Z1. Für alle Z1 gilt, es geht keine Kante von x nach Z1. Oder aber es gibt einen Knoten, der eine Kante nach y hat. Oder es gibt den Knoten. Also wenn das hier gilt, gilt auch das. Umgekehrt, wenn das hier gilt, gilt dann auch das. Naja, wir können hier eine Fallunterscheidung machen. Wenn das hier gilt, gilt das eine oder das andere und dann passt das schon. Also das können wir uns überlegen. Die zwei Teile hier sind tatsächlich äquivalent. Und dann kann ich hier den Rest davor schreiben. So, was kann ich jetzt machen? Also hier habe ich Zusammenlegen der Disjunktion betrieben. Und da sollte ich noch hinschreiben, dass das äquivalent ist. So, was machen wir jetzt? Jetzt schiebe ich das Negationszeichen hier nach innen. Es ist nicht der Fall, dass für alle Z1 was gilt. Das heißt, es existiert ein Z1, sodass das nicht gilt. Das heißt, also dass da vorne bleibt. Um das Negationszeichen hier vorbeizuschieben, ändere ich den Quantor. So, und jetzt hätte ich hier nicht existiert Z2 stehen. Um das hier, also es existiert kein Z2, sodass irgendwas gilt, heißt für alle Z2 gilt die Negation. Das heißt, auch den ändere ich und schreibe die Negation hier innen rein. Naja, und dann schreibe ich das ab, was da hinten steht. Thank you. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Formel, die ist in Prenex Normalform. Das Ding ist quantorenfrei. Und das Ganze ist in Prenex Normalform. Und das ist das, was wir hier in dem Beweis von dem Satz 2.4 auch machen werden. Also das machen wir am Donnerstag in der Vorlesung als allererstes. Wir werden den Beweis wieder per Induktion führen. Da gibt es ein paar einfache Fälle und ein oder zwei interessante Fälle. Die eine Beobachtung ist, wenn ich ein Negationszeichen an einem Quantorenpräfix vorbeischieben will, muss ich einfach die Quantoren jeweils ändern. Existenz wird zu Allquantor, Allquantor wird zu Existenzquantor. Und die andere Überlegung ist, dass ich bei so Veroderungen, wenn ich die Variablen hier drauf aufgepasst habe, dass die sich nicht in die Quere kommen, dann kann ich so ein Existenzquantor an einer Veroderung vorbei nach außen ziehen. Das sind die Hauptüberlegungen und ansonsten passiert dann in dem Beweis hier nicht mehr viel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns am Donnerstag wiedersehen.